Ihr Lieben, falls ihr in der Nacht wart, in der Osternacht, und falls ihr das Evangelium nach Lukas Kapitel 24 genau im Kopf habt oder genau zugehört habt, dann müsstet ihr euch eigentlich jetzt beschweren. Denn die Erzählung von Johannes 20 hat gar nichts zu tun mit dem, was in Lukas 24 steht. In der Osternacht, im Lesejahr C, wo wir gerade sind, wird Lukas 24 gelesen, und da ist es so, dass zuerst ganz früh am Morgen vor Tagesanbruch eine Gruppe von Frauen ans Grab kommt. Nicht eine allein, Maria Magdalena, sondern mit ihr auch Johanna, Maria, die Mutter des Jakobus, und andere Frauen, also eine größere Gruppe, die eben die Einbalsamierung des Leichnams nachholen wollen, nicht nur eine. Und die bleiben auch nicht draußen vorm Grab stehen, sondern sie gehen hinein. Und sie stehen dann drinnen im leeren Grab rum und verstehen die Welt nicht mehr. Also warum ist das Grab offen? Frage 1. Warum ist der Leichnam nicht mehr da? Frage 2. Praktische Frage, was mache ich jetzt mit meinen Einbalsamierungssalben und Kräutern, die ich vorbereitet habe? Soll ich die wegschmeißen oder soll ich warten, dass bald jemand anderes stirbt? Praktische Fragen, die sich jede Frau auch heute stellt, oder? Da stehen sie ratlos rum, bis ihnen nicht ein, sondern zwei Engel erscheinen und ihnen sagen: Gute Frau, denk doch mal nach. Bei Lukas gestern wird sehr deutlich, Frauen sind viel besser im Nachdenken als Männer, denn sie erinnern sich, weil sie klüger sind als die Männer, dass Jesus dreimal gesagt hat, dass er sterben wird, im Grab drei Tage liegen und dann auferstehen. Als der Engel sie erinnert, diese Gruppe von Frauen, wissen sie Bescheid? Er schreibt es nicht so, der Evangelist Lukas, aber man kann davon ausgehen, dass die wirklich glauben und dann eben die typische Reaktion der dummen Männer ertragen: Ja, was ist denn mit euch los? Was macht ihr für ein blödes Geschwätz? Ihr habt doch keine Ahnung von irgendwas. Das steht so bei Lukas im Kapitel 24. Männer, die Frauen beschimpfen, dass sie dummes Geschwätz loslassen, obwohl sie einfach nur verstanden haben, was da passiert ist. Und jetzt die Geschichte bei Johannes, völlig anders. Da ist es nicht eine Gruppe von Frauen, da ist es eine alleine, Maria Magdalena. Die geht auch gar nicht rein ins Grab. Die ist so erschrocken, dass sie erstmal nach Hause rennt und bei den großen, starken Männern fragen soll: Was soll ich denn machen? Ich habe keine Ahnung. Und dann kommt der Chef, Petrus. Ja? Aber der ist natürlich ein bisschen älter als der Lieblingsjünger, der Namenlose, der Johannes. Der ist schneller. Das ist also der einzige Wettlauf, den wir haben in der Bibel zwischen Petrus und Johannes. Johannes ist eher am Grab, aber auch er geht nicht rein, weil natürlich ist das Betreten des leeren Grabes Chefsache. Der Papst höchstpersönlich muss ins Grab. Nicht irgendeine Frau, nicht irgendeiner aus dem Fußvolk, auch wenn der schneller laufen kann. Johannes erzählt eine andere Geschichte mit ganz anderen Akzenten. Petrus ist der Erste, der ins Grab geht. Johannes ist der Erste, der zum Glauben kommt. Und Maria von Magdala, sind die nächsten Verse, die kommen würden, ist die Erste, die Jesus begegnet. So, jetzt habe ich Ihnen beide Geschichten erzählt. Wer hat denn jetzt recht? Die Bibel, ne? Ein erlogenes und erstunkenes Buch, nichts passt zusammen. Der eine erzählt das, der andere erzählt das. Die Kirche lehrt irgendwas und ich soll dann auch nur irgendwas glauben. Ja, was soll ich denn bitte schön glauben, wenn die selbst nicht wissen, was richtig war? Dann gehen Sie einfach mal nach einem Eishockeyspiel zum Eisstadion oder nach einem Fußballspiel zum Fußballstadion, stellen sich dahin und fragen mal verschiedene, die beim Spiel dabei waren, was da gerade passiert ist. Ich verspreche Ihnen, Sie hören da sehr verschiedene Varianten. Es gibt da nicht eine Darstellung des Spiels. Das hängt schon mal davon ab, ob das ein Anhänger der Sieger Mannschaft oder ein Anhänger der Verlierermannschaft ist. Ein Lokalpatriot oder jemand, der etwas distanzierter steht. Jemand, der jede Sekunde dabei war oder jemand, der halt lieber 8 Bier getrunken hat in der Zeit und 5 Hotdog gegessen. Versteht ihr? Und so kommen 2, 3, 5, 10 verschiedene Meinungen zustande, weil Menschen so sind. Oder anders gesagt, an die Verheirateten unter euch. Ist es in eurem Eheleben schon einmal passiert, dass ihr unterschiedlicher Meinung wart, weil ihr eine Situation verschieden wahrgenommen habt? Kommt das in der Ehe vor? Ich hab so gesehen. Nee, du hast da keine Augen im Kopf. Also ich habe es bei meinen Eltern oft genug erlebt, wie sich da gezofft wird und zumindest ein reiferes Ehepaar hier lächelt. Die wissen, wovon ich spreche. Die Jüngeren lächeln noch nicht. Die wissen nicht, wovon ich spreche. Aber die Leute, Menschen nehmen die Wirklichkeit verschieden wahr und dann steht es auch verschieden in den Büchern. Es ist mir deutlich geworden, 2012, da waren nämlich 30 Jahre, dass die sozialliberale Regierung unter Schmidt zerfallen ist. Und zu dem 30-jährigen Jahrestag hat die Süddeutsche damals Ausschnitte aus den Biografien von Genscher, von Kohl und von Schmidt abgedruckt. Ich unterstelle keinem dieser drei Herren, dass sie gelogen haben. Aber ihre präzise Schilderung der Ereignisse des Zusammenbruchs der sozialliberalen Koalition könnte verschiedener nicht sein. Also ist es so, dass einer lügt oder zwei lügen und einer Recht hat? Hat Genscher Recht und Schmidt Unrecht? Oder ist es halt schlichtweg einfach so, wie es mit Menschen ist? Wenn drei Leute was beobachten, gibt es drei verschiedene Varianten. Die Verfasser der Evangelien, glaubt mir das, die haben das schon gemerkt. Die haben schon gemerkt, dass in vielen Details Widersprüche existieren. Aber sie hatten eine Ehrfurcht vor dem Textbestand, den sie bekommen haben. Und sie waren immerhin so intelligent zu begreifen, dass es vielleicht nicht nur eine Sicht gibt, sondern 2, 3 oder 4. Wir haben ja 4 Evangelien, die im Kanon stehen. Wir Menschen von heute sind darauf trainiert, die Verschwörung zu entdecken, die Fehler offen zu legen, die Widersprüche zu sehen und zu sagen, ist alles Mist, brauche ich nicht. Was wir nicht können, ist hinzuschauen, was denn gemeinsam ist. Was ist denn die Grundaussage in all den verschiedenen Schilderungen? Ich verliere mich in Details und nebensächlichen Abfolgen, Reihenfolgen, aber das Kernelement, die Kernaussage, die Kernbotschaft, das darf man jetzt in Ingolstadt sagen, weil unser Oberbürgermeister heißt so, also die Kernbotschaft ist gleich. Die Kernbotschaft, das Grab ist leer. Die Kernbotschaft, das übersteigt den Verstand eines normalen Menschen, egal ob Frau oder Mann. Die Kernbotschaft, Glaube passiert nicht sofort, sondern alle Evangelisten beschämen die Apostel und die Frauen in ihrem langsamen Verstehen und Begreifen. Da passiert das größte Wunder der Menschheitsgeschichte. Gott ersteht von den Toten auf und keiner checkt's. Wenn ich ein Religionsstifter wäre, ich würde erzählen, wie toll die Grundmannschaft war, die Männer der ersten Stunde, was die alles verstanden und getan haben. Ich würde es nicht so schildern, dass das alles Deppen waren, die mit einem Brett vorm Kopf durch die Gegend gelaufen sind und außer, ja, was weiß ich, die Innenseite ihres Schlafzimmers nichts verstanden haben. Du brauchst schon ein bisschen Mut, um den Menschen so darzustellen, wie er ist. Und ihr Lieben, der Mensch ist langsam. auch wenn unsere Autos jetzt 250 fahren. Wir sind langsam. Wir brauchen Jahrzehnte, um irgendwas zu begreifen. Und manchmal reicht eine Lebensspanne reicht nicht aus, um zu Erkenntnissen zu kommen. Unser Glaube steht und fällt mit dem leeren Grab. Das Grab ist leer. Und nicht, weil irgendjemand den Leichnam hat verschwinden lassen. Auch das wird behandelt in den Evangelien. Das Grab ist leer, weil Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott, leibhaft von den Toten auferstanden ist. Daran hängt der ganze Glaube. Und wie Paulus an anderer Stelle sagt, wenn du das nicht glaubst, ist unser Glauben leer und sinnlos. Wenn du nicht an die leibliche Auferstehung glaubst, kannst du diesen Gottesdienst jetzt beenden und rausgehen. Der Tatort wartet auf dich. Das ist viel sinnvoller, als hier rumzusitzen. Es gibt ja nicht mal einen Weihnachtsbaum an Ostern. Was soll das alles? Stille Nacht singen wir heute auch nicht. Glaubst du daran, dass das Grab leer ist? Ist Jesus auferstanden? Ist es wirklich diese Millisekunde gewesen, wo ein zu Tode gefolterter, kalter, blutleerer Leichnam plötzlich Atem holt, die Tücher wegnimmt, sich aufrichtet, wo der Stein weggesprengt wird, wo jemand in einem verklärten Leib plötzlich sowohl anfassbar wird, aber trotzdem durch Materie durchgehen kann? Glaubst du das oder glaubst du das nicht? Es hat fast 300 Jahre gedauert, bis die Verfolgung der Christen aufhörte. Wir leben jetzt wieder in Zeiten, wo so viele Christen verfolgt werden wie noch nie in der Geschichte der Menschheit. Die ersten 300 Jahre waren die Christen so euphorisiert vom leeren Grab, dass ihnen alles andere egal war. Und das ist der Maßstab, an dem ich mich messen lassen muss. Ist für mich das leere Grab auch etwas, was mir Hoffnung gibt, was mich rausreißt aus der Banalität meines Alltags, was mir immer eine weitere, größere Perspektive gibt und mir Freude macht auf dieses Leben und auf das andere Leben? Darum geht's. Und egal, welche Details bei Lukas und Johannes verschieden sind, die Kernbotschaft ist dieselbe. Amen.